Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder. Volker, heute habe ich so ein bisschen Bammel, dass wir irgendwas verkehrt machen, weil wir müssen, ich glaube, ein bisschen vorsichtig sein eventuell, weil wir haben hier einen Rechtsanwalt in unserer Kemenate oder in deiner Kemenate hier sitzen. Und da habe ich immer ein bisschen Respekt. Herzlich willkommen, lieber Heinz Funke. Schön,
hallo,
dass du es in die Kemenate geschafft hast.
Ja, ich freue mich auch, ja.
Ja, ich bin auch ganz erfreut. Wir kennen uns schon relativ lange. Es war manchmal nicht so ganz einfach zwischen uns. Wir kennen es aus dem Stadtrat und auch von vor Gericht. Da hast du aber leider immer auf der anderen Seite gesessen.
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir vor Gericht waren.
Beinrode, sage ich nur. Beinrode.
Beinrode.
Beinrode. Lass mal jetzt einfach so offen stehen.
Ja, ja, aber an den Stadtrat erinnere ich mich. Du warst in der CDU-Fraktion damals.
Genau.
Ich war einer der wenigen SPD-Mandatsträger, die gab es ja hier im Eichsfeld nicht so häufig. Und die SPD hatte dann irgendwie in den 90er Jahren wieder den Prozentsatz, den sie schon mal 1912 hatte, ja.
Ja, lieber Heinz, du hast vorher verraten, dass dir das Format Podcast bislang verborgen geblieben ist. Deswegen eine kleine Erläuterung. Wir wollen dich heute in Szene setzen und was über dich erfahren, weil du ja hier wirklich viele Spuren hinterlassen hast. Und die erste Frage ist immer, wann, wo und wie ging es seinerzeit mit dem kleinen Heinz los?
Also kurz vor Weihnachten 1948 im Dezember, ich habe das auch nachgerechnet, mein Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft, das passt aber alles. Und ja, da ging es mir los, geboren bin ich in Köthstadt und 1955 sind meine Eltern nach Worbis gezogen und da bin ich zur Schule gegangen, wie hieß das nochmal, Polytechnische Oberschule,
genau, ja.
POS. Und da hatte ich Stress, 1963 hatte ich da Stress und war ich so sauer, dass ich einen Klassenkamerad, meinen damaligen besten Freund, angestiftet habe und wir sind Richtung Duderstadt gelaufen und tatsächlich am 19. April in Duderstadt angekommen. Also ich bin Republikflüchtling.
1963?
63, ja. Es war das Jahr, wo Kennedy erschossen worden ist. Mhm. Und naja, also ich war ja minderjährig damals. Meine Eltern hätten mich zurückholen können. Und ich glaube, mein Vater hätte das auch gemacht. Aber meine Mutter war streng katholisch und hatte immer die Hoffnung, dass ich Priester werde und sah die besseren Chancen im Westen. Und tatsächlich bin ich dann bei einer Tante in Heppenheim an der Bergstraße gelandet. Nach so einem kurzen Zwischenaufenthalt in so einem Lager in Gießen. Das heute noch gibt, ich lese das manchmal in der Zeitung, dass da die Ostflüchtlinge eingeliefert werden. Da war ich aber nur kurz, weil was wollten die mit einem 14-Jährigen anfangen? Und dann bin ich in Heppenheim gewesen, da habe ich ein Jahr gewohnt und dann hat mich die Tante, weil sie mich so für ein bisschen schwer erziehbar eingestuft hat, in einen Konvikt in der Nachbarstadt Bensheim an der Bergstraße geschickt. Das war ein katholisches Konvikt. Da könnte ich jetzt lange drüber erzählen, war kein Zuckerlecken, aber heute gucke ich auch ganz versöhnt darauf zurück, weil da habe ich auch viel mitgekriegt und viel gelernt. Ja, und in Bensheim habe ich dann Abitur gemacht, jetzt weiß ich nicht mehr in welchem Jahr. Und dann hatte ich aber schon meine Frau kennengelernt und wir haben geheiratet 1969. Also es ist schon echt, wir haben jetzt schon über 50 Jahre verheiratet. Weil meine Frau schwanger war. Die ist dann aus dem, die ging auch dort auf ein Gymnasium, englische Fräuleins hieß das. Die haben die dann rausgeschmissen, als sie schwanger war. Also das war insofern waren das noch andere Zeiten, muss man wirklich mal sagen.
Ja.
Ja. Und ich habe dann in Frankfurt Jura angefangen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich dachte, Jura ist so ein Fach, da kann man viel, viel mit anfangen. Und dann habe ich dann auch nach 10 Semestern dort Staatsexamen gemacht. Wir sind inzwischen dann nach Frankfurt gezogen und ich habe lange Jahre eigentlich bis zur Wende in Frankfurt gelebt und war war Strafverteidiger überwiegend.
Wir haben hier so einen kleinen Informanten gehabt, der uns so zwei, drei verschiedene Sachen mitgeteilt hatte. Und der hat so eine jugendliche Sprache gehabt. Und er schreibt uns also, als Jugendlicher in den Westen abgehauen, bei Nonnen untergekommen. Das stimmt ja dann tatsächlich auch.
Ja, in dem Konvikt gab es wenige Schwestern. Also ich muss mal sagen, die haben wir immer die Küchenscherben genannt. Das ist ja wirklich, tut mir heute noch leid. Aber bei Nonnen untergekommen kann man eigentlich nicht sagen. Das unterstand dem Bischof von Mainz. Menzheim gehörte zu der Diözese Mainz und der hat uns auch mal besucht. Das war dann eine Riesenaufregung. Alles wurde geputzt und sauber gemacht. Dann kam, der hieß, glaube ich, Bischof Volk oder so. Ja, das ist meine katholische Zeit gewesen.
Und hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch 7 Geschwister.
Donnerwetter.
Richtige katholische Familie, wo die Verhütung, glaube ich, nicht angekommen ist.
Alle noch lebend?
2 Brüder sind gestorben.
Also die eine Schwester kenne ich, das weiß ich.
Benni,
in Heiligenstadt wohnt. Also ich muss ja mal ein bisschen klug scheißen, dass ich auch was weiß ab und zu mal. Deshalb muss ich das einfach mal so sagen.
Ja.
Ich habe ihr am Sonntag übrigens gesagt, dass du heute bei uns bist. Oh, sagt sie. Oh, bin ich mal gespannt drauf.
Ja, mit Benni und meiner Frau waren wir gerade jetzt noch essen bei dem neuen Chinesen und deshalb habe ich so noch etwas Völlegefühle.
Ja, dann gab es ja mit Sicherheit auch irgendwelche Hobbys, denen du so nachgegangen bist als Kind. Was hat dich da so interessiert?
Also, mich hat immer Musik interessiert. Ich habe damals irgendwie so ein Jahr Klavierunterricht gehabt, habe dazwischen auch nochmal Klavier gespielt und habe jetzt auf meine alten Tage aufgrund einer vor 3 Jahren getätigten Anmeldung in der Eichsfelder Musikschule wieder Klavierunterricht. Und habe hier in Heiligenstadt elektronisches Klavier und wo ich wohne am Wochenende ein normales Klavier und versuche da noch nicht groß was zu erreichen, aber irgendwie ein bisschen Klavier zu spielen.
Ich will vielleicht nochmal auf die sogenannte Republikflucht zurückkommen. 1963, da war doch die Grenze schon befestigt, oder? Seid ihr da irgendwo drüber weggeklettert und drunter lang gekrabbelt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir sind da, wo jetzt der Grenzübergang ist, wenn man von Duderstadt hier reinfuhr. Da sind wir, also wir hatten uns verlaufen, die Richtung stimmt, aber wir waren im Wald und wussten aber nicht mehr, wo das war. Und dann sahen wir unten ein Dorf und dann sind wir auf das Dorf zu. Das war Teistung. Teistung liegt ja ein paar Kilometer vor der damaligen Grenze. Und dann sind wir wirklich, es war April, düstere Nacht. Da standen wir da an der Straße am Ortsschild und gegenüber lief ein ganzer Trupp Grenzsoldaten, die uns anguckten. Dachten wahrscheinlich, was machen die zwei Kerlchen da noch so spät auf der Straße? Und als sie an uns vorbei waren, sind wir dann an diesem Fluss hin da lang gelaufen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dann kam plötzlich ein Schild Minen. Da bin ich dann wirklich erschrocken. Und da war mein Kumpel mutiger als ich. Der ist vorne weggelaufen über so einen Erdstreifen. Es war so glatt gerechnet. Und dann kam ein Stacheldrahtzaun. Das war aber noch nicht dieses Streckmetall, sondern normaler Stacheldraht und dann hat einer halt aufgehalten, der andere ist durch und 2 solche Stacheldrahtzäune waren da und als wir hinter dem zweiten waren, dachten wir, sind jetzt schon im Westen und haben irgendwie huhu, aber das haben wir erst später gehört, das war noch DDR-Gebiet. Aber wir sind dann weitergelaufen und kamen dann an dem ersten Ort vor Duderstadt raus, haben dort geklingelt. Und dann haben die erstmal Spiegelei gemacht und
euch erst mal aufgepäppelt ein bisschen.
Aufgepäppelt und uns, dann kam die Polizei, hat uns in ein Hotel, so ein kleines Hotel, zur Post hieß das. Da habe ich mein erstes Westbier getrunken. Dortmunder Union hieß es.
Mit 14.
Mit 14, ja.
Damit die Jungs Kraft kriegen.
Ja, so war das mit der Republikflucht.
Ja, unvorstellbar.
Und dein Kumpel blieb auch drüben oder haben die Eltern ihn zurückgeholt?
Nee, der blieb auch drüben. Seine Mutter und seine Großeltern waren in Worbes. Der blieb auch da, aber wir haben uns aus den Augen verloren. Wir haben uns einmal wieder getroffen oder zweimal, ich weiß es nicht mehr. In ein paar Wochen ist ein Klassentreffen von meiner alten Worbeser Schulklasse. Vielleicht kommt er da mal gucken.
Es ist ja ein Risiko ohne Ende gewesen, auch zur damaligen Zeit schon. Wenn man auf so eine Mine drauftritt, dann
war es das. Ja, das war. Ich hatte eine große Kneifzange dabei. Die hatte ich mitgenommen, weil ich dachte, da ist irgendwie Zaun und da hilft eine Kneifzange. Hilft dann, die habe ich auf diesen Erdstreifen geworfen, weil ich dachte, da, wenn da eine Mine ist, dann fliegt die Zange hoch. Aber da war es so duster, ich habe die Zange da nicht mehr wiedergefunden.
Ja. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern in Bergen, wenn man da über einen Gletscher geht, in so einer Seilschaft, da muss immer der Dickste, der muss vorausgehen. Ja, weil wenn der da lang geht und die Schneedecke trägt den, dann können die anderen hinterherlaufen. Ich musste immer als Erster laufen. Das war mein Problem.
Du sagtest, deine Frau war schwanger. Das war also der Grund zum Heiraten. Also war das erste Kind dafür. Kamen danach auch noch Kinder?
Nee, leider nicht.
Leider nicht.
Nee, das bedauere ich sehr, ja. Aber sollte nicht sein.
Und dann ging deine berufliche Karriere los als Rechtsanwalt. Du sagtest, du hast gearbeitet als Strafverteidiger. Was hattest du da so für Fälle, die du zu verteidigen hattest?
Ach Gott, jetzt kommt diese Geschichte, die ja aber wahrscheinlich auch ist. Ich war, glaube ich, 1977 habe ich die Zulassung als Anwalt bekommen. Und nach einem halben Jahr hatte ich eine Anfrage, ob ich mit einem Kollegen aus Darmstadt, der inzwischen auch schon gestorben ist, bereit wäre, ein Mandat in Stammheim zu übernehmen. Das war die Zeit, wo der deutsche Herbst war und der Baramanow-Prozess lief da schon. Und es ging um Verena Becker, die war an der deutsch-schweizerischen Grenze festgenommen worden. Und ja, also das hat mich interessiert, weil das natürlich spektakuläre Fälle waren. Dann habe ich zugesagt und dann war es so, dass der Kollege, dann kam irgendwie die gesetzliche Regelung, Verbot der Mehrfachverteidigung. Das war natürlich auch um diese Anwälte der Baader-Meinhof, also Schilly und die alle, die dabei waren, irgendwie alle Ausübungen zu behindern, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also ich hatte kaum das Mandat von Verena Becker. Da wurde der Kollege aus Darmstadt ausgeschlossen wegen Mehrfachverteidigung und ich stand allein da und die war in Hungerstreik und das hat mich richtig mitgenommen. Die war immer wie ein Gerippe, wenn ich die besucht habe in Stuttgart-Stammheim, wurde die auf einer Bahre reingetragen. Ja, ich dachte immer, die stirbt. Heute wissen wir, dass Verena Becker mit dem Staatsschutz zusammengearbeitet hat. Das kann ich immer noch nicht kapieren. Und das war sozusagen mein erster großer Prozess. Ich war eigentlich nicht darauf vorbereitet und eigentlich bin ich da ein bisschen verheizt worden, muss ich mal sagen.
Ich habe das meinen Kindern erzählt, dass du da bei den Baader-Meinhof-Prozessen dabei warst. Und da habe ich in tote Augen geguckt. Die kannten das gar nicht mehr.
Nein, das ist heute nicht mehr so bekannt.
Ne? Ja, aber unsere Generation, das war doch ein total heißer Abschnitt in der Geschichte Deutschlands. RAF-Prozesse.
Das war total heißer Abschnitt. Ich hatte auch eine Anfrage von Andreas Bader, hab den noch besucht. Ich war der letzte Anwalt, der ihn besucht hat, bevor diese Kontaktsperre verhängt wurde, nachdem das Flugzeug da entführt war, Landshut. Also da will ich jetzt nicht allzu viel drüber sagen. Das unterliegt ja auch nach wie vor der Schweigepflicht. Danach war ja Kontaktsperre und das war eigentlich das Letzte, was ich da gemacht habe. Aber ich habe Schwierigkeiten genug gehabt aus diesem Mandat. Das war für einen jungen Anwalt sicherlich nicht unbedingt gut.
Wird man da eher angefeindet, weil man auf der Seite dieser vermeintlichen Terroristen war? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ach, das ist eigentlich immer das Schicksal von Strafverteidigern. Niemals im Leben würde ich so einen Menschen verteidigen. Das habe ich oft gehört oder so. dann sage ich immer, ja, wenn ihr Sohn das wäre oder ihre Tochter angeklagt wird, da würden sie sich auch bemühen, einen Verteidiger zu finden. Und der Verteidiger verteidigt ja einen Menschen und nicht die Tat, ja. Sorgt dafür, dass es irgendwie rechtsstaatlich zugeht. So habe ich sie jedenfalls immer, so habe ich sie immer verstanden. Mhm. Naja, ich habe viel Strafrecht gemacht bis 1990. Und wenn nicht die Wende gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch Strafverteidiger in Frankfurt. Ehrlich gesagt hatte ich dann irgendwann, ich war froh über die Wende, weil ich die Chance hatte, nochmal auch ein neues Rechtsgebiet. Ich habe dann viel Arbeitsrecht gemacht, wurde auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht und für Arbeitsrecht und habe dann hier in Heiligenstadt, da passierten so Unsinnssachen wie Schließung der Polikliniken, ne, wo man heute weiß, das war Schwachsinn. Mhm. Aber die Leute wurden entlassen, wurden Prozesse geführt und so. Da habe ich dann relativ viel Arbeitsrecht gemacht und dann, das ist eigentlich auch bis heute mein Schwerpunkt.
Du sagtest gerade, du verteidigst nicht die Tat, sondern den Menschen. Da gibt es doch bestimmt auch eine riesige Diskrepanz, also dass man vielleicht da sitzt, sich mit einem Menschen unterhält und sich nicht vorstellen kann, dass der diese Tat begangen hat, oder? Oder ist es so, dass man sagt, ja klar, dem hätte ich das auch locker zugetraut?
Ach, also ich hatte auch immer die Vorstellung, die Mandanten, die ich da in Bräungesheim besucht habe, die sind unschuldig und ich muss sie da rausholen. In Wirklichkeit ist es so, die meisten Mandanten waren Straftäter und haben versucht, irgendwie so billig wie möglich aus der Sache rauszukommen. Mhm. Das war auch der Grund, wieso ich irgendwie die Nase voll hatte von Strafsachen. Ich hatte eigentlich alle Sachen schon mal zweimal hoch und runter durch das Strafgesetzbuch. Waren auch schöne Sachen. Damals sind die, insbesondere in den Rauschgiftfällen, sind die Gerichte auch gerne mal nach Südamerika zu einer Zeugenvernehmung. Und das war immer ganz gut. Ne? Da bin ich viel rumgekommen, ja.
Was mich noch interessiert, es gibt ja drei nicht akademische Titel, aber Studien, die Juristerei, die Medizin und die Theologie, wo man Latein braucht, das große Latinum.
Ja.
Wozu braucht man das bei der Juristerei?
Na, unser Recht fußt auf dem römischen Recht, da ist ganz viel in Latein geschrieben worden. Ich habe auch das große Latinum noch gemacht. Das war damals auch Voraussetzung, wenn man Jura studieren wollte. Inzwischen ist das alles entschärft worden. Latein ist eine Sprache, wo man eine gewisse Logik auch lernt und Sprachvermögen. Das ist eine ganz interessante Sprache. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein genauer erkannt. Aber ich habe das große Latinum erworben, gar nicht mal so schlecht. Und ja, lese ab und zu mal irgendeinen Text noch ein bisschen lateinisch oder zumindest in so einem Buch lateinisch-deutsch, wo ich dann immer auf die andere Seite gucken kann.
Aber du kannst tatsächlich das lesen?
Ich kann das lesen, ja. Und ich verstehe es auch ganz gut. Außerdem war ich Messdiener, da lernt man auch schon ein bisschen. Ja, Confiteor Deo, das war damals auch noch lateinisch.
Ich hatte nämlich jetzt Kontakt mit einem Pfarrer, dem habe ich mal einen Spruch gesagt, einen lateinischen Spruch, den ich hier auch bei Resevera Verum Gaudium. Und dann packte der sein Handy aus und übersetzte das mit Google. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ein Pfarrer, der muss doch das perfekt können. Aber er konnte es tatsächlich nicht.
Das sprichst du nicht. Wenn du Englisch lernst, dann sprichst du Englisch oder Französisch. Das ist bei Latein ja nicht so. Das ist eine tote Sprache, sagt man ja immer so. Aber viele Texte sind in Latein geschrieben, mit denen man sich da beschäftigt.
Jetzt sagtest du ja schon Bader Meinhof. Das ist natürlich, wenn wir das hören, wahnsinnig spektakulär. Was war so dein persönlich interessantester oder spektakulärster Fall, den du verteidigen durftest?
Naja, wenn ich mal von den Verena Becker und Bader-Sachen, Andreas Bader absehe, kurze Zeit nachdem ich in Heiligenstadt war, kam es in Sondershausen dazu, dass vier Gymnasiasten einen Klassenkameraden umgebracht haben, erdrosselt haben. Und da habe ich einen Angeklagten verteidigt. Das war ziemlich spektakulär. spektakulärer Fall, der unter der Bezeichnung Satansmord, weil da der eine, der auch später immer noch so in Erscheinung getreten ist, zu satanistischem Zeug daherkam. Mein Mandant hat sich wirklich während des Prozesses und während der Haft glaubhaft davon abgesetzt. Er hat auch eine relativ geringe Strafe, 4 Jahre Jugendstrafe. Mhm. Das ist verhältnismäßig dafür, dass ein Mensch getötet wurde, wenig. Mhm. Und ich habe den ein paar Jahre später auch mal wieder, zweimal habe ich den wieder getroffen. Der war, solange der im Osten war, der war dann in Erfurt. Der hat Sozialpädagogik oder sowas studiert. Aber immer eilte ihm dieser Satansmordfall hinterher. Der ist dann irgendwie in Süddeutschland gezogen, wo er nicht bekannt war und wo das ein bisschen in Vergessen. Mhm. Das war sicherlich ein Fall, der mich auch damals sehr bewegt hat.
Das nimmt man auch mit nach Hause, sowas.
Ja, also ich versuche eigentlich schon zwischen mir und meinen Fällen heute so Distanz zu kriegen. Ich bin ja jetzt schon alt und man kann nicht mit jedem Fall mitleben und mitleiden oder so. Das hält man gar nicht auf Dauer aus. Also da gehört eine gewisse Distanz dazu, die habe ich heute professionell. Aber es gibt immer mal wieder irgendwie Fälle, wo man auch emotional beteiligt ist.
Gibt es da Unterstützung oder gab es zu deiner Zeit Unterstützung während des Studiums, dass man da drauf vorbereitet wird? Ich erinnere mich, mir hat mal jemand erzählt, der eine Lokführerausbildung gemacht hat, der sagt, wir werden da betreut, dass wir auf jeden Fall mindestens im Durchschnitt mindestens 1-2 Mal jemanden vor den Schienen oder ja, zwischen den Schienen haben. Ist das bei dir auch so gewesen?
Nee, ich kann mich nicht mal erinnern, dass dieses Problem während meines Studiums thematisiert worden ist. Und auch als ich Referendar war, da hat man ja so verschiedene Stationen, war das eigentlich nicht ein Fall. Ich hatte einen Ausbilder in der Anwaltsstation, die ich dann auch 3 Monate verlängert hatte, hatte ich einen wirklich guten Strafverteidiger als Ausbilder. Ja, da habe ich schon eher mal was darüber gehört und gesehen, wie geht der mit den Fällen um oder so, ja.
Wie läuft denn eigentlich so eine Rechtsanwaltsausbildung, eine Jura-Ausbildung? Man macht Abitur und wie geht das dann weiter?
Ja, dann studiert man Jura, also Rechtswissenschaften. Da gibt's, ich weiß nicht, wie das heute ist oder so. Das geht durch verschiedene Gebiete. Man muss in den verschiedenen Semestern also Scheine machen. Das sind dann schriftliche Hausarbeiten oder Klausuren. Und dann macht man das erste Staatsexamen und dann gibt's die Referendar, 2 Jahre waren das, wo man Landgericht, Amtsgericht oder so Verwaltungsstation.
Ach, das muss man durchlaufen dann?
Das muss man durchlaufen, dann gibt's nochmal eine Prüfung und dann ist man sogenannter Volljurist.
Das sind diese Staatsexamen dann?
2, ja.
Genau. Und dann ist man erstmal Jurist und dann kann man sich noch spezialisieren oder wie ist das dann?
Dann ist man sozusagen Assessor heißt das und da kann ich gucken, ob ich in Justizdienst gehe oder in eine Anwaltskanzlei oder was weiß ich, diplomatischen Dienst, irgendwie sowas. Ja, das hatte ich immer vor oder so. Das war irgendwie, ich war verheiratet, hatte schon ein Kind und
diplomatischer Dienst in der DDR. Das wäre es dann gewesen.
Wenn man so jemanden verteidigen muss, ist es dir dann mal passiert, dass du sagst, okay, das, was die Staatsanwaltschaft vorschlägt, also das sehe ich mindestens genauso, das ist ein Widerling, das ein Verbrecher vor dem Herrn, also der soll so lange schmoren im Knast, wie es nur irgendwie geht. Ist dir das passiert?
Also, dass ich Widerlinge hatte als Mandant, das ist schon passiert, aber so kannst du dann nicht auftreten, dann musst du eher das Mandat beenden und sagen, ich kann nicht mit dem.
Hast du das mal gemacht, dass du gesagt hast?
Ja, das ist schon mehrmals vorgekommen.
Was hatte das für Gründe, dass du mit dem Typen nicht klarkamst, oder?
Ja, dass der sich einen anderen Anwalt, das sind ja auch oft Pflichtverteidigungen, wo das Gericht einen beiordnet oder ne, bei bestimmten Taten muss man einen Verteidiger haben, ob man will oder nicht. Mhm. Dass man ein gewisses Vertrauensverhältnis muss da schon da sein, sonst kann man das nicht machen. Mhm.
Und dann hast du es auch teilweise beendet und gesagt.
Das kam auch vorher. Mhm.
Ja, wir haben noch so einen Punkt hier stehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dich dann auf das Arbeitsrecht nach 1990 spezialisiert. Und da steht hier auf unserer Liste, du warst oder hast dir Respekt als Anwalt der kleinen Leute erarbeitet?
Ja, das ist auch meine Einstellung bis heute, ne? Ein Anwalt ist der Interessenvertreter der Mandanten und da muss man auch bereit sein, so ganz normale kleine Leute zu vertreten.
Das ist dann auch so ein, normalerweise sagt man ja immer, so ein Rechtsanwalt, der hat ja a priori, verdient er ja unendlich viel Geld. Aber es ist ja nicht unbedingt so der Fall. Wenn ich kleine Fälle habe, kriege ich auch nur kleines Geld. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also man verdient nicht schlecht, aber das ist, die Vorstellungen darüber sind meist unrealistisch oder so. Man muss immer wieder sozusagen das Mandatsaufkommen sich erarbeiten. Es müssen Leute kommen. Es müssen Leute auch zufrieden rausgehen und dass man weitere Fälle bekommt. Und ja, man verhungert nicht, aber es gibt Berufe, wo du deutlich mehr verdienst. Wenn ich habe jetzt gerade einen Fall, wo einer, da kann ich nicht so viel zu erzählen, weil der offen ist, da vertrete ich eine Einrichtung. Und eine Mitarbeiterin, die 5.500 Euro verdient, begeht Arbeitszeitbetrug, stempelt. Und da frage ich mich natürlich auch, was ist das für ein Mensch? Ja? Wenn ich 5.500 Euro im Monat habe, brauche ich doch nicht um eine Stunde Arbeitszeit noch belügen oder betrügen.
Was mir so auffällt, wenn man Menschen kennt, die sind Anwalt und jetzt erlebt man die mal vor Gericht, dann tauen die ja völlig auf und wo man sagt, das ist ja, also wie ein Schauspieler da eine Rolle spielt und dass sich auch, also dass da so provoziert wird, wo man sagt, das hat doch jetzt mit dem Fall und mit den Fakten nichts zu tun, aber dann werden die Gegenseite so provozierende Fragen oder das angeheizt. Was hat das für Hintergründe?
Also ich weiß ja nicht, welche Fälle du live gesehen hast oder ob du es aus dem Fernsehen hast. Als seriöser Anwalt musst du zwar auch, spielst eine Rolle und trittst auch auf manchmal, aber du musst schon seriöses auftreten, das muss auch sachlich sein, sonst nehmen dich die Richter nicht ernst. Und du willst ja das Ohr des Gerichtes aufrechterhalten. Du willst für deinen Mandanten was Gutes erreichen. Wenn du natürlich nur rumprovozierst, dann ist dann die Kommunikation natürlich.
Da habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber es ist irgendwie so ein ganz scharfer Ton. Also die beiden Anwälte, des Beklagten und das andere Anwalt, vorher ganz genau des Klägers, unterhalten sich ganz locker und dann, als würde ein Schalter umfallen und dann zack, zack, und dann, wo sagt, hey, ihr wart doch eigentlich ganz freundschaftlich auf dem Flur unterwegs und jetzt geht ihr euch so an und auch so eine bissige Art, dann die Fragen so zu stellen. Das fiel mir da auf. Ich hatte Gott sei Dank nicht allzu viel und saß auch meist auf der Klägerseite. Und das fiel mir da so auf.
Ja, das kann vorkommen oder so ist, aber ich meine, das ist nicht die Regel.
War nicht deine Art.
Ist nicht meine Art, ne.
Aber es kann schon sein, dass man sich mal Sack und Seil vorwirft und dann gehen die beiden raus und die Rechtsanwälte und machen dann Deal. Gibt sowas auch?
Ja, der Deal, den gibt es auch im Strafprozess, dass man mit dem Gericht irgendwie, also das Druckmittel, was ein Strafverteidiger in der Hand hat, ist, er kann Anträge stellen, er kann das Verfahren in die Länge ziehen und das Gericht will möglichst seine Fälle möglichst schnell und adäquat abschließen. Ja, also das, inzwischen ist das auch gesetzlich geregelt. Man muss das angeben, wenn man so ein Rechtsgespräch führt und wenn man über das Strafmaß rumgedealt hat, also gesprochen hat, das muss inzwischen ins Protokoll kommen. Früher war das viel, viel lockerer. Da gab es diese Regelung nicht. Da wurde wirklich viel gedealt. In Frankfurt-Main waren, also ich habe, jede Woche wurden, was weiß ich, 5 Frauen aus Südamerika mit irgendwelchem Koks am Flughafen festgenommen. Das waren immer die gleichen Sachen. Das waren immer das gleiche Elend. Das waren hübsche Frauen aus armen Verhältnissen oder so, die dann wie mit einem Kilo Kokain im Büstenhalter nach Frankfurt geflogen sind, ne? Da wusste man genau, wie ist das Strafmaß ungefähr, ne? Nach 3 Jahren, 3 Jahre oder 3,5 Jahren, nach der Hälfte wurden die wieder abgeschoben nach Hause. Das hat man ausgedealt in der Regel. Wenn da nichts Besonderes war, war das so. Das waren teilweise ein bisschen Schauprozesse. Das hat überall, ich habe schon gesagt, also ich war mehrfach in Peru, das sind so die Herkunftsländer von Drogen. Ich war auch in der Türkei in Strafsachen. Das ist inzwischen nicht mehr so, diese Reisetätigkeit ist ein bisschen eingeschränkt worden. Ja, in Zivilsachen mag es solche Schaukämpfe auch gelegentlich, aber da wesentlich seltener. Ja. Da geht es eigentlich immer um sachliche Sachen.
Ich habe manchmal so den Eindruck, meine Tochter ist ja auch in der Juristerei, die erzählt mir das manchmal so, die Gerichte wollen auch was weghaben. Kommt einig. Einigt euch mal hier untereinander, dann haben wir das weg und der Berg, den so ein Richter an Akten auf dem Tisch liegen hat, der wird ja immer höher. So hört man das auch aus den Medien, dass also so und so viele Hunderttausende oder Rechtsfälle offen bleiben und Gefahr laufen, zu verjähren.
Naja, die müssen so ein bestimmtes Quantum abarbeiten. Ich habe übrigens gerade einen Fall mit deiner Tochter auf der, auf der Gegenseite. Ja.
Also so Richter sehen es ganz gern, wenn man sich irgendwie mit einem Vergleich einigt, oder?
Also,
dann ist weniger Wirtschaft für den
also
Richter.
Also im Arbeitsrecht hat ein Richter am Arbeitsgericht hat ungefähr 400 bis 500 Fälle zu bearbeiten im Jahr. Und im Arbeitsrecht gibt es die sogenannten Gütetermine. Da hat ein guter Arbeitsrichter, muss eine Vergleichsquote haben von mindestens 80-85%, ne? Dann muss er nur noch die restlichen Fälle wirklich bearbeiten und Urteile schreiben. Jedes Urteil bietet ja die Gefahr, dass es auch angegriffen wird, dass es aufgehoben wird. Und über Richterkarrieren entscheidet die Anzahl der bestandskräftigen Fälle, die abgeschlossen sind. Und also jetzt bin ich natürlich in dem Spezialgebiet Arbeitsrecht, gute Arbeitsrichter kriegen das auch hin. Die haben 85-90% Vergleiche im Gütetermin.
Können gut argumentieren.
Ja, das hilft ihnen, ja.
Also ein Fall, den wir mal gegeneinander geführt haben, da war auch dann Vergleich. Aber vom Landesarbeitsgericht sogar schon.
Ach so.
Ja. Ja,
Volker, tut mir wirklich leid. Ich hab
es war unspektakulär, gebe ich zu. Es war völlig unspektakulär.
Ja, wir hatten es ja schon angerissen. Du hast auch eine politische Karriere eingeschlagen und hast die eingeschlagen und dafür bist du auch sehr bekannt hier im Eichsfeld. Wann bist du in die SPD seinerzeit eingetreten?
Ich kann es nicht mehr genau sagen, jedenfalls erst hier in Heiligenstadt. Ich war während des Studiums im SAB, das Sozialdemokratische Hochschulbund. Das war aber eine relativ harmlose, unspektakuläre. Scholz war auch im SAB, aber der war in mehr so einer Fraktion, die so ein bisschen den DDR immer unkritisch gesehen hat. Ich habe die DDR immer anders gesehen als der Teil der Sozialdemokratischen Hochschulbundmitglieder. Und dann habe ich lange Zeit, ich habe auch Grün gewählt teilweise oder SPD, je nachdem. Aber nie CDU, Volker, das habe ich nie übers Herz gebracht.
Das habe ich auch abgewählt dann irgendwann mal.
Naja, und als ich dann hier in Heiligenstadt war, mit einem Schwager als CDU-Bundestagsabgeordneten, ja, irgendwann, ich weiß gar nicht wie, habe ich für den Stadtrat kandidiert, für die SPD und bin da auch im Stadtrat gewesen. Da gab es natürlich irgendwie heftige Auseinandersetzungen. Ich hatte zu eine frische Art und das war auch damals aber auch noch so, ja, irgendwie das war nicht üblich, dass man da ein bisschen aggressiv aufgetreten ist. Und ich bin dann im Kreistag gewechselt und da Fraktionsvorsitzender geworden, weiß ich nicht, Mitte der 90er Jahre oder sowas in der Kante rum. Und so lange habe ich hier Kommunalpolitik gemacht. Wobei Kommunalpolitik, da denken die Leute immer, es ist riesen, da geht's eigentlich immer um Sachfragen. Ne? Mhm. Wirklich, da kann man keine großen politischen Reden machen. Das hilft ja nichts. Aber ich war natürlich schon immer ein bisschen auch der Gegenspieler von Bürgermeister Beck oder auch von Landrat Henning. Es ist aber eigentlich nie persönlich feindlich geworden. Ja, ich bin mit beiden relativ gut klargekommen.
Das ist so ähnlich wie vor Gericht. Ne? Wenn es dann, ne, wenn der Termin ist, dann scheppert's, da ist man hart in der Sache, aber dann doch fair zum Menschen.
Ja, das stimmt. Also natürlich, du wirst mir da nicht widersprechen. Man redet auch ein bisschen für die Öffentlichkeit und will natürlich ein Profil bekommen und hat auch manchmal wirklich glasklare gegnerische Positionen, aber es ist keine große Politik, also wo man irgendwie aus dem Parteiprogramm irgendwas, das interessiert da niemanden.
Also deine Wahrnehmung über die Presse, das muss ich sagen, die war schon sehr hoch. Also wenn irgendwo eine Sitzung war, dann ging das nicht ohne, dass du gefühlt nicht im Titelblatt oder im Titel standst. Das ist dir wunderbar gelungen.
Naja, da wird mir Volker auch nicht widersprechen. Wer da das Maul aufmacht, der wird auch dann zitiert. Das kommt dann so, ja, das war dann.
Also du hast mir mal gesagt, es gibt da sogar ein Prinzip, Machiavelli hat das, glaube ich, gesagt, hau doch erstmal richtig einen raus und anschließend kannst du dich ja entschuldigen, aber es ist erstmal in der Welt, das Ding.
Ja, naja, also ich habe bestimmt auch manchmal einen rausgehauen. Ich kann mich entsinnen, dass ich im Landrat mal gesagt habe, er wäre auf dem rechten Auge blind. Das waren so Sprüche oder so, die sind aber dann einfach so in dem Eifer des Gefechts rausgekommen. So richtig bewusst so habe ich das nicht gemacht. Es kam einfach so im Eifer des Gefechts, ja.
Ja, aber es gab ja schon auch kommunal spektakuläre Sachen. Also wir haben hier, sind erinnert worden auch wieder an eine Sache, Volkstrauertag. Die NPD, glaube ich, hatte damals einen Kranz dorthin gelegt, ja. Stand hinten, ja. Und mit Trommeln und weißen Hemden sahen fürchterlich aus. Da bist du hingegangen, alle haben den Mund aufgemacht, hast den Kranz genommen und hast ihn durch die Gegend gefeuert. Das war wirklich spektakulär. Und jeder hat gesagt, oh, das wird jetzt aber richtig Ärger geben. Gab es da irgendeine Reaktion drauf?
Nee.
Null.
Nee.
Hätte sich keiner getraut. Niemand hätte sich das getraut.
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Da sind wir irgendwie an so ein Kriegerdenkmal gegangen. Ja. Und dann wurde, und ich fand das unerträglich, dass die NPD, die ich zutiefst verabscheut habe, dass die da aufgetreten ist.
Und der flog bestimmt 20 Meter weit. Da war die gesamte Wut von dir war in diesem Wurf drin.
Ja, aber Volker, das war auch so eine Sache, die kam aus der Situation, ja. Spontan. Das war nicht geplant, konnte man ja gar nicht planen.
Das war, also Respekt. Also im Nachhinein muss ich sagen, Respekt, ich hätte es mir nicht getraut.
Also ich kann mich auch Schiss gehabt. Kann mich auch noch an die Berichterstattung in der Zeitung erinnern.
Ja,
ja, das Hut ab. Da hat mal einer.
Es war sogar fotografiert und da war der Kranz noch in der Luft.
Wirklich? Also ich kenne das Foto nicht, aber ich kann mich an die Situation erinnern, ja.
Denkt man dann, wenn das dann passiert ist, oh, was kommt jetzt auf mich zu oder war dir das sowas von egal?
Ehrlich gesagt, da habe ich spontan, also wirklich spontan gehandelt. Ich kam ja auch aus der sogenannten Sponti-Fraktion bei den Sozialisten in Frankfurt. Das habe ich einfach gemacht und über Folgen gar nicht nachgedacht. Die NPD war wirklich ein politischer Gegner.
Und im Nachhinein hast du dann auch nicht gesagt, Scheiße, hätte ich das mal nicht gemacht oder wie? Oder yes?
Nö, da war ich schon mit mir im Reinen.
Das ist ja auch, man weiß ja dann nicht, was dann so mit seinem Privatumfeld dann passiert bei so Experten, denen kann man ja im dümmsten Fall alles zutrauen.
Ja, okay. Aber wenn du sowas machst, dann denkst du nicht an so Sachen. Du machst es oder du machst es oder machst dir in die Hose und machst es eben nicht.
Ja, gut, als Anwalt hätte man sich ja dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verteidigen können.
Anwälte in eigener Sache sind immer schlecht.
Ja, für mich ist also, du hast gesagt, du bist jetzt auch schon im vorgerückten Alter. Ja. Ist man eigentlich Rechtsanwalt auf Lebenszeit oder hört man irgendwann auch mal damit auf?
Also wir ziehen dann andere Beispiele von vom Eichsfeld hinzu, wo man sagt, ist das im Grundgesetz verankert, dass man wie beim Papst, dass man, bis man umfällt, dann Anwalt bleiben muss, oder?
Naja, das kann mir niemand wegnehmen, außer ich kann nicht mehr eins und eins zusammenzählen. Also es gibt da keine Regel. Du, wie Freiberufler, du bist ja auch Freiberufler, du kannst das auch machen, solange wie du es hinkriegst.
Ja.
Ich bin jetzt in der Zeit, wo ich schon gerne aufhören würde, muss ich mal sagen, ich habe schlicht und einfach keinen Nachfolger. Ja? Mhm. Ich bin in einer Sozietät mit einer Kollegin, die macht Familienrecht. Ich mache Arbeitsrecht und was sonst so in der Provinzanwaltskanzlei so anfällt. Und ich habe keinen Nachfolger. Als ich Anwalt wurde in Frankfurt, habe ich damals 20.000 Mark bezahlt, um eine völlig leere Kanzlei von einem alten Kollegen zu übernehmen. Gut, es war auch wegen der schönen Räume, hohe 3 Meter Räume in der Nähe vom Gericht. Das war auch das Geld wert, aber ich habe kaum Mandanten von dem übernommen. Die waren alle schon irgendwie gestorben oder das war aber damals so, wenn man aufhörte als Anwalt, hat man irgendwie einen Nachfolger leicht gefunden. Das ist heute nicht mehr so. Die jungen Juristen wollen in öffentlichen Dienst, ne, oder die wollen 40-Stunden-Woche haben oder so. Das hast du natürlich als freiberuflicher Anwalt nicht, da musst du schon ein bisschen mehr.
Und das ist wahrscheinlich auch so eine Zeiterscheinung, dass jetzt natürlich die ganzen Babyboomer-Jahre jetzt ja auch irgendwann mal in Rente gehen.
Ja, das wird, also es werden auch, es sind eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen in Rente gegangen. Die Anwaltsszene ist ausgedünnt.
Mhm.
Die Leute müssen jetzt schon gucken, wo sie hingehen. Ich muss mal sagen, ich habe jede Menge Mandanten immer noch, die jetzt schon 30 Jahre, solange ich in Heiligenstadt bin, kommen, wenn sie ein Problem haben. Aber die sterben jetzt auch langsam aus und es wird Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Nur das Schließen und das Abwickeln eines Anwaltsbüros ist auch nochmal eine Arbeit. Es geht nicht so einfach. Kannst ja deine Tochter mal fragen, ob sie es übernehmen will.
Oder insgesamt, Heinz, Hand aufs Herz, lohnt sich's, weil dann würden wir einen kleinen Aufruf starten, der jetzt vielleicht nicht Liebling Kreuzberg, sondern Funke Heiligenstadt übernehmen will, dann der soll sich bei uns melden. Dann geben wir den Kontakt
der soll mich ansprechen, da kann man dann irgendwie über einen Übergang reden. Ja, gerne. Ich wohne ja am Wochenende immer außerhalb vom Eichsfeld, da habe ich so einen alten Bauernhof gekauft und lebe dort mit meiner Frau und meinem Sohn und gehöre zur Domgemeinde Nordhausen.
Mhm.
Und der dortige Pfarrer, der hat erst Jura studiert, den habe ich auch schon gefragt, ob er nicht mein Büro übernehmen will. Aber er wollte nicht.
Ich kann es nicht richtig zählen, aber wie viele Rechtsanwälte gibt es denn hier in Heiligenstadt? Wenn ich durch die Ibergstraße gehe, sehe ich wen. Und gleich zwei hintereinander und dann bei euch dort. Es ist ja doch auch trotzdem noch eine große Anzahl von Rechtsanwälten.
Ja, das kann man sagen. Also es ist nicht so eine ganz große Anzahl. Jetzt in der Ebergstraße sind zwei hintereinander. Mhm. Naja, da will ich jetzt mal gar nicht drüber reden, sonst komme ich wirklich in Wallung.
Jetzt sieht man hier ein Lächeln auf dem Gesicht.
Ja, solange es das Schild draußen hängt, scheint es zu laufen.
Mhm, genau. Ja, und du hast vorhin gesagt, junge Rechtsanwälte, die orientieren sich jetzt eher in das Richteramt oder sind Berater für irgendwelche Firmen? Oder warum gibt es das Thema Rechtsanwalt nicht mehr so richtig auf dem Schirm beim jungen Menschen?
Keine Ahnung. Also ich habe sogar zwei Fälle hier jetzt gerade erlebt, wo zwei Kolleginnen, die Anwältin waren, jetzt in Richterinnen geworden sind. Sicherer oder so, ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es ja ein schöner Beruf, man hat mit Menschen zu tun.
Ja.
Es sind ab und zu interessante Fälle und es ist kein schlechter Beruf und man verdient auch nicht schlecht. Aber warum das so jetzt so gekommen ist, weiß ich nicht.
Also für mich, muss ich gestehen, wäre es nichts. Wenn ich wieder meine Tochter zitieren kann, wenn ich der mal eine Frage stelle, dann kommt die überhaupt, nach 5 Minuten sage ich, komm, reicht. Ne? Geht bei mir schon die Ladekontrollleuchte an. Ja? Ich brauche so, ja, nein. 2 plus 2 ist 4, nicht 4,2 oder so. Und das ist also das Problem, glaube ich, der Juristerei, dass man den einen Fall so sehen kann, dann wieder so ein bisschen ringsrum und so, dass mir ein bisschen schwammig will ich nicht sagen, aber ungreifbar mitunter.
Naja, also ich habe Ich kenne deine Tochter nur aus einem Fall, der ist noch nicht abgeschlossen. Sie kämpft eigentlich wacker, wie ich meine, auf aussichtslosen Posten. aber das macht sie gut. Und in der du musst als Jurist mit solchen Fällen, wo du vielleicht nicht so gute Karten auf der Hand hast, umgehen können.
Mhm.
Ja? Musst du dann vielleicht so einen Nebenkriegsschauplatz eröffnen oder sowas.
Heinz, du hast gesagt, man kommt ganz gut über die Runden als Anwalt. Ich habe mal von einem Anwalt gehört, der in Insolvenz gegangen ist. Was ist da schiefgelaufen oder was könnte da schiefgelaufen sein?
Ja, was weiß ich. Vielleicht hat er gespielt oder gehurt oder was weiß ich. Oder war einfach schlecht. Ja, das gibt's schon. Du kannst, wenn du in Insolvenz gehst, glaube ich, kannst du gar nicht mehr Anwalt sein, weil ja auch immer die Gefahr besteht, dass du Mandantengelder, mit denen du zu tun hast, veruntreust oder so.
Ach so, man ist dann raus, auch aus dem ganzen Rechtsanwaltsgeschäft.
Ja, soweit ich das jetzt überblicke, verlierst du die Zulassung oder die Zulassung kann widerrufen werden.
Mhm. Ah ja. Ja, Heinz, Heiko hat noch was?
Ja, wir haben eine Tradition. Alle Gäste, die es hier in die Kemenate schaffen, kriegen von uns ein kleines Präsent. Und das passt vielleicht ganz gut zu dir. Du kennst das noch von früher, wenn du Musik gehört hast. Da gab es zwei Varianten, entweder Tonband oder Schallplatte. Und wir haben hier ein Arsenal von tollsten Schallplatten. Und ich greife mal hinter die Couch.
Ja.
Und wir haben für dich auch eine schöne Schallplatte. Und jetzt übernimmt der Volker.
Ja, ich glaube,
Yves Montand.
Yves Montand, ich glaube, gehört zu haben, dass du so ein bisschen frankophil bist und dass es dir immer Spaß macht, bei einem guten Glas Wein unter einem schönen Baum im der Abend in der untergehenden Sonne das Gläschen Wein zu trinken und eine schöne Schallplatte zu hören. Und ich glaube, dass das das Richtige ist für dich. La Rose en Vie, also die ganzen Chansons.
Wunderbar, ja.
Ja.
Ja, ob ich frankophil bin, weiß ich nicht, aber ich war viel in Frankreich und konnte auch ganz gut Französisch. Du verlierst das, wenn du es nicht ausübst. Yves Montand sagt mir natürlich was. Ich habe keinen Baum, wo ein Plattenspieler ist, aber ich werde mir die natürlich genussvoll zu Gemüte führen.
Ich habe es extra nochmal geputzt vorhin.
Wunderbar, extra noch mal wunderbar. Geputzt. Vielen Dank.
Viel Spaß damit.
Vielen Dank.
Jetzt haben wir noch so einen Fragen-Endspurt, den wir zum Schluss immer für unseren Gast bereithalten. Lieber Heinz, welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch?
Also, oh Gott, oh Gott.
Das ist nicht das bürgerliche Gesetzbuch.
Nein, das
nicht
ist ganz, ganz bestimmt nicht. Ich habe jetzt am Wochenende ein Buch gelesen von einem Autor, der ist schwul, homosexuell, hat sein Geld verdient als katholischer Theologe und Religionslehrer und schildert die Probleme, nachdem er sich geoutet hatte. Das habe ich von jemandem geliehen bekommen, das Buch. Da habe ich mich gefragt, wieso hat er das gekauft? Ein erklärter Atheist aus Luther,
okay,
aus deinem Heimatort, der aber immer irgendwie mit Glaubensfragen ringt. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, fragt er mich irgendwie sowas. Das scheint also mit der eindeutigen atheistischen Haltung, vielleicht ist das auch ein Altersphänomen, er beschäftigt sich damit, kauft aber dann ein Buch, wo die katholische Kirche sozusagen zur Sau gemacht wird, weil sie irgendwie so schulenfeindlich wohl auch ist, obwohl viele Pfarrer vielleicht damit auch zu tun haben.
Hast du die Titel parat?
Irgendwas mit scheinheilig.
Scheinheilig.
Also der Autor heißt David Berger und ist irgendwie Prof an irgendeiner Hochschule oder Journalist.
Ich lese nämlich gerade ein Buch von einem Interviewpartner, was uns hier empfohlen wurde. Das ist also auch für mich immer, oder für uns besser gesagt, immer eine gute Literaturempfehlung.
Ja, ansonsten quäle ich mich, muss ich wirklich sagen, aber auch mit zunehmendem Genuss durch den Zauberberg von Thomas Mann, den ich schon seit ewigen Zeiten lesen kann. Aber das ist so ein Buch, wo ich immer nur 3 Seiten lese, kannst du nicht so am Stück lesen. Und ich bin jetzt knapp bei Seite 300 oder 290 oder so.
Ja.
Und da habe ich noch 700 Seiten vor mir.
habe ich mich auch durchgequält, aber sehr interessant. Aber es ist gut, dass du Französisch redest, denn es kommen ja ganze Seiten im französischen Part.
Ah, bis jetzt noch nicht. Nur Zambrini ist ein Italiener, der spielt eine Rolle und irgendwelche Russen tauchen auf. Ja.
Und das spielt in Davos.
In Davos, genau. Davos, ja, genau.
Ja, Heinz, was fällt dir leichter? Aufhören oder anfangen?
Oh, Hilfe. Das kommt eben drauf an, was ich gerade mache. Das ist sehr unterschiedlich.
Okay, lass mal das einfach so stehen.
Was den Job anbetrifft, wissen wir es, glaub jetzt.
Da ist das Aufhören schon schwieriger.
Jetzt ist Imagination gefragt. Stell dir vor, du bist im Schwimmbad, trittst an das Becken. Bist du eher Typ Körper oder eher Typ Arschbombe?
Eher Körper, ja.
Wir haben eben schon von deinen Vorlieben in Musik gehört, also vorhin schon Musik. Bist du der Klassische oder eher der Moderne?
Also ich hab lange Jahre Gitarre gespielt, klassische Gitarre, und liebe klassische Musik, aber auch Blues und solche Sachen.
Gibt es da einen Lieblingskomponisten für dich?
Ja, wenn du so fragst, ehrlich gesagt, Bach ist mein Lieblingskomponist.
Wunderbar.
Heinz, was würdest du aus heutiger Sicht rückblickend anders in deinem Leben machen?
Es ist zu spät für alles anders zu machen. Ja, eine schwere Frage. Mensch, was würde ich anders machen? Ich würde viel anders machen. Möglicherweise würde ich nicht so schnell eine Familie gründen, aber das, nach meinem Verständnis, konnte ich nicht einem Mädchen ein Kind aufhucken und mich aus dem Staube machen. Das ging mit meiner katholischen Erziehung nicht. Und das war auch richtig so, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt über 50 Jahre verheiratet. Aber das ist so eine Sache. Ich war sicherlich mit 20 Jahren zu unreif als Familienvater. Das würde ich anders machen. Berufswahl. Ich wäre gerne erstmal ins Ausland gegangen, was heute die jungen Kollegen regelmäßig machen, nach dem Abitur erstmal ein Jahr irgendwo hin, um dann auch perfekt in irgendeiner Sprache zu sein. Das konnte ich, diese Chancen hatte ich nicht. Ja.
Aber im Eichsfeld gibt es einen Spruch, jung gefreit, nie gereut.
Ja. Naja, inzwischen muss ich ja mal sagen, ich komme ja mit vielen, ich bin immer froh, dass ich die Scheidungsfälle nicht bearbeiten muss. Und nach der Wende habe ich gedacht, Mensch, da konntest du in der DDR für 80 Mark konntest du wieder geschieden werden. Was war das? Die haben ja manchmal geheiratet, weil sie dann eine Dreiraumwohnung bekommen haben oder so. Das war schon...
Ehekredit und sowas, ja.
Ehekredit, ja.
Heinz, hast du für unsere Hörer und für uns eine Lebensweisheit, Lieblingswitz oder ein Gedicht?
Mensch.
Deshalb sagen wir die Fragen ja nicht vorher.
Wenn er mir das vorher gesagt hätte, dann würde ich jetzt irgendwie...
Würde es jetzt sprudeln
über allen Wipfeln ist Ruhe oder irgendwas von Goethe.
Marc Aurel oder sowas.
Nee, ja, ich liebe auch, ich lese gerne Gedichte, lese Murmel die auch manchmal mir vor. Ne? Also Rilke zum Beispiel, finde ich, hat wunderbare Gedichte geschrieben, aber ich kann keins auswendig. Also ganz früher konnte ich mal was weiß ich, konnte ich mal was, aber ich fange das jetzt gar nicht an, dann blamiere ich mich.
Aber vielleicht irgendwas, was so Mehrwert bietet für unsere Hörer. Hast du einen praktischen Tipp für jemanden, der vor Gericht muss, wo du sagst, das hilft? Gibt es sowas?
Einen praktischen Tipp, wenn ich vor Gericht muss?
Ja, also für unsere Hörer, falls die mal irgendwo vorgeladen werden.
Also wenn es um Strafsachen geht, meine ich wirklich, dass die Wahrheit die beste Empfehlung ist. Weil wer da lügt, das merkt man immer, und die einzige Chance ist da, und der rote Faden wäre dann bei der Wahrheit zu bleiben. Es gibt Fälle, wo ich meine, das kann nicht bewiesen werden. Dann sage ich, die halten am besten den Mund und sagen gar nichts. Lassen Sie mich mal reden oder so. Das wäre, also einen guten Anwalt suchen.
Okay.
Und die guten Anwälte sind nicht die, die ständig große Heldengeschichten erzählen. Und das ist auch, handwerklich muss das solide sein. Und es geht nicht nur mit dem Maul.
Lieber Heinz, die letzte Stunde war für uns ein innerer Freispruch quasi. Wir haben das sehr genossen, die Zeit mit dir. Wir wünschen dir für dann vielleicht doch irgendwann mal den Ruhestand und für alles, was du noch vorhast, alles, alles Gute. Und bleib so, wie du bist. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann irgendwo bloß nicht vor Gericht mal wieder.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für eure einfühlsamen Fragen. Und manchmal bin ich ja auch an die Grenzen der Beantwortbarkeit gekommen oder mir ist nichts eingefallen. Aber es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, gerne. Dir auch vielen Dank. So, ich würde sagen, lieber Volker, wir geben noch ein kleines Dankeschön raus an die Thüringer Landeszeitung und die Thüringer Allgemeine, die uns immer so super in Szene setzen mit ihren Berichten. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und Ade in die große, weite Welt hinaus.
Tschüss, auch von mir. Ja, das war ja gut. Ich hatte keine Vorstellung, was mich erwartet.